Das Bauchfett ist eins unserer Hauptprobleme in der Gesellschaft. Wir haben tatsächlich ein Übergewichtsproblem größten Maßes.
PZ nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.
Herzlich willkommen bei PZ nachgefragt, dem Podcast der Pharmazeutischen Zeitung. Der Sommer läuft zu Höchstform auf, die Menschen strömen in Schwimmbäder und Badeseen und es ist leider sichtbar, dass Deutschland ein Bauchproblem hat. Darüber spreche ich heute mit Ernährungsdoc Matthias Riedel, Internist, Diabetologe und Ernährungsmediziner. Mein Name ist Isabel Weinert, ich bin Apothekerin und Redakteurin bei PZ PTA Forum. Herr Riedel, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, Sie heute im PZ-Podcast begrüßen zu dürfen.
Ja, moin Frau Weinert, gern.
Dann starten wir mal zum Thema dicker Bauch. Warum nehmen eigentlich Bäuche besonders ab der Lebensmitte an Umfang zu, auch wenn Menschen gar nicht mehr essen? Und warum ist Bauchfett überhaupt so ein Problem?
Ja, das sind gleich mehrere Faktoren, die dazu führen. Also einmal gibt es natürlich eine ganze starke genetische Voraussetzung dafür. Manche nehmen eben nicht zu und manche nehmen zu. Aber selbst die, die kaum zunehmen, die nehmen eben auch im Bauch etwas mehr zu. Das liegt zum Teil daran, dass sich unser Hormonstatus umstellt bei den Frauen in der Menopause abrupter. Die merken es dann noch plötzlicher, dass mehr Fett eingelagert wird. Bei den Männern ist das sukzessive so. Die haben sowieso bei der Bauchfetteinlagerung immer die Nase vorn, schon bevor die Frauen die Menopause haben. Und das geht einher auch mit der Reduktion des Testosteronspiegels bei Männern. Je weniger, desto mehr Bauchfett wird eingelagert. Hinzu kommt aber noch, dass unser Energieverbrauch etwas sinkt. Und wir können mal so davon ausgehen, dass der Energieverbrauch einer 20-Jährigen, wenn wir das als 100% nehmen, dann haben wir nachher mit 70 nur noch 70% des Energiebedarfs.
Wow.
Das liegt auch in der Abnahme der Muskulatur, weil wir unterliegen ja ab dem 30. Lebensjahr einer kontinuierlichen Abnahme der Muskulatur. Und das ist ein ständiger Verbraucher. Deshalb sollte unser Streben auch sein, die Muskulatur möglichst zu erhalten oder auch aufzubauen, und das geht. Das sind so ein paar Faktoren, die dabei eine Rolle spielen. Und natürlich werden nicht mehr die Nächte durchgetanzt. Ne? Hängt auch mit abnehmendem, Radius und auch der Muskelkraft zusammen. Je weniger Muskelkraft haben wir, jetzt weniger Sport machen wir, desto weniger Leistung bringen wir. Und das ist dann so ein Teufelskreis, möchte ich mal sagen, ja.
Und warum ist das Bauchfett, um diese Frage nochmal zu sagen, denn überhaupt so ein Problem?
Das Bauchfett ist eins unserer Hauptprobleme in der Gesellschaft. Wir haben tatsächlich ein Übergewichtsproblem größten Maßes. Wir sind da führend auch, was das Übergewicht angeht. 60% bis 70%, je nach Alter, wo wir hinschauen, haben zu viel Fett eingelagert. Mhm. Und dieses Bauchfett ist, das weiß man seit einiger Zeit, eben sehr stark hormonell aktiv, und von diesem Bauchfett geht viel übel aus, wenn man es mal so zusammenfasst. Es werden also vermehrt Entzündungsfaktoren gebildet. Es ist ein Steigerer der Entzündung allgemein, und der führt dann dazu, dass beschädigte Gelenke plötzlich wehtun oder sich entzünden. Das Gefäßsystem altert schneller, die Blutfette steigen. Auch das bedingt ein hohes viszerales Fett.
Mhm.
Der Blutdruck steigt. Und wir kriegen ein erhöhtes Demenz- und Diabetesrisiko. Also es ist eine ganze Reihe von Faktoren, die auch vom Bauchfett ausgehen und die unseren Körper, muss man sagen, schneller altern lassen und krank werden lassen. Also es ist ein Quell von zahlreichen Zivilisationskrankheiten, die das viszerale Bauchfett befeuert. Man muss mal sagen, das sind jetzt aktuelle Zahlen, wenn wir 50 sind, ist die Hälfte der Bevölkerung Multimorbid. Also nimmt, hat mehrere Diagnosen, dann nimmt mehrere Medikamente.
Ach, mit 50 schon?
Mit 50 wow. schon, ja, ja genau. Und wenn wir 60 sind, dann haben 60-70% der Menschen in Deutschland Bluthochdruck. Also das ist schon die Ausnahme, keinen Bluthochdruck zu haben. Und das liegt auch am viszeralen Fett. Deshalb ist das ein Haupttarget. Und wenn man bedenkt, wie viel Geld wir ausgeben halt für Herz-Kreislauf-Medikamente, dann liegt es auch eben am viszeralen Fett.
Okay, bedeutet denn jetzt ein zunehmender oder ein, einfach ein dicker Bauch in jedem Fall auch mehr viszerales Fett? Man sagt ja immer, dieses schwabbelige Fett sei eher subkutan und nicht so gefährlich, aber viel schwabbeliges Fett. Bedeutet das immer auch, dass mehr viszerales Fett da ist?
Ja, genau. Also wenn man sich seinen Bauch anschaut und kann da eine dicke Falte greifen, dann ist das nicht so schlimm. Das subkutane Fettgewebe ist nicht hormonell aktiv, nach derzeitigem Wissensstand. Mhm. Das Fettgewebe unter der Muskulaturschicht zwischen dem Darm, das ist hormonell aktiv. Das heißt, wenn ich jetzt von meiner Genetik her die Anlage habe, ganz viel Unterhautfettgewebe anzulagern, also auch dicke Hüften bekomme, dicke Oberschenkel, also eher den weiblichen Fettverteilungstyp auch, und ich lagere mein Fett in den Armen ein, dann ist das medizinisch völlig unbedenklich. Es macht natürlich mehr Gewicht, klar, und belastet auch die Gelenke. Mhm. Aber die Menschen, die jetzt auch wenig Unterhautfettgewebe haben, wo man also die Haut abzieht und da kann man also höchstens einen Zentimeter Falte mitmachen,
ja,
die haben nicht die Möglichkeit, überschüssige Energie in dem subkutanen Fettgewebe abzulagern. Bei denen geht das vornehmlich in den Bauch rein. Und das sieht man bei Männern häufig. Die haben also wenig Fett an den Beinen und an den Armen.
Ja.
Aber dafür einen prallen Bauch. Wir kennen das so als Bierbauch.
Genau.
Und der ist tatsächlich noch schlimmer, als wenn man so ein bisschen dicke Hüften hat oder Fett auf dem Bauch. Dieses Fett auf dem Bauch mag den einen oder anderen kosmetisch stören, mhm, ist aber nicht das Problem. Das Problem sitzt ganz tief im Bauch.
Okay, und wenn man jetzt wissen will, ist mein Bauch zu dick, denn das ist ja nicht, das ist ja auch manchmal eine subjektive Einschätzung, ob man jetzt den eigenen Bauch zu dick findet oder nicht, gerade bei jüngeren Menschen. Wo messe ich denn jetzt ganz genau, weil um diese Waist-to-Heat-Ratio auszurechnen, die einen sagen Taille, die anderen sagen kurz über dem Bauchnabel. Das ist immer so ein bisschen schwierig, gerade wenn man da auch Kunden beraten möchte in der Apotheke und sagen will, wo die jetzt das Maßband anlegen können.
Ja, das ist, dass man orientiert sich am Darmbein, aber das ist für viele eben auch gar nicht einfach zu finden.
Mhm.
Am einfachsten ist es, man nimmt den Bauchnabel und orientiert sich am Bauchnabel. Der ist halt fix, den kann man sehen,
ja,
und daran kann man sich orientieren. Dann atmet man mal tief und ein und auch wieder aus und versucht in so eine Normalstellung mit dem Bauch zu kommen. Und in diesem Zustand, wenn man also weder ganz tief ein- oder ganz tief ausgeatmet hat, dieser Normalzustand, den nimmt man dann für das Maßband und führt das Maßband einmal um den Körper herum. Aber es muss dann waagerecht sein, sonst wird die Messung falsch hoch.
Ja.
Und dann kann man den Bauchumfang ablesen, schreibt sich das am besten auf.
Mhm.
Und das ist ein super Verlaufsparameter. Der ist tatsächlich genauso wichtig halt wie das Gesamtgewicht, weil wir können natürlich an der Abnahme des Bauchumfangs, gerade mit einer Gewichtsabnahme-Maßnahme gleichzeitig Sport gemacht wird, können wir besser ablesen, ob das Bauchfett weniger geworden ist.
Mhm.
Selbst wenn das Gewicht nicht weniger geworden ist. Bei Sport ist das ja manchmal so,
ja,
dann baut man Muskulatur auf und wiegt immer noch das Gleiche, aber der Bauchumfang ist geringer geworden. Und das ist dann ein voller Erfolg. So kann man das feststellen.
Okay, weil das bei Frauen ist ja schon mitunter ein mehrere Zentimeter ausmachender Unterschied, ob die jetzt in ihrer Taille messen oder kurz über dem Bauchnabel.
Ja.
Ja, also von daher, das ist schon wichtig, dass man weiß, okay, man muss da auch ehrlich mit sich selbst sein. Die schlanke Taille ist jetzt dann nicht so unbedingt aussagekräftig.
Richtig. Und vor allen Dingen ist es auch nicht leicht, sich zu orientieren. Gerade wenn man ein bisschen fülliger ist, dann ist die Orientierung da ein bisschen schwieriger. Deshalb orientiert man sich dann eher am Bauchnabel.
Okay. Ist jetzt die Abnehmspritze die Lösung gegen dicke Bäuche?
Muss man sagen, mit einem Jein, mit einem, also sagen wir mal ganz klar Nein, weil die optimale Lösung ist die Veränderung der Ernährungsumstellung.
Mhm.
Also die optimale Lösung ist also die Ernährungsumstellung. Das heißt, anders zu essen ist enorm wichtig, gesünder zu essen, weil wir mit der Abnehmspritze ja letztlich nur die Symptome des Übergewichts kurieren. Aber wir ändern mit der Abnehmspritze nichts Kuratives an der Ernährung.
Ja.
Zwar wirkt die Abnehmspritze schon Appetit mindern, das ist richtig. Und viele Menschen haben auch weniger Lust auf Alkohol und auch auf Süßes. In der Tendenz wird die Ernährung schon ein bisschen gesünder,
mhm,
vor allen Dingen auch weniger. Aber durch die Einschränkung der Ernährung mit der Spritze sehen wir, wenn nicht eine begleitende Ernährungsberatung stattfindet, auch Mangelzustände. Wir sehen Haarausfall, wir sehen Zahnprobleme, wir sehen einen rapiden Muskelschwund auch. Und das ist natürlich total kontraproduktiv,
ja,
weil es gerade bei älteren Jahrgängen eben auch in die Pflegebedürftigkeit führt. Und deshalb ist, und so ist ja die Spritze auch gedacht, die Spritze ist ein Hilfsmotor für die Ernährungstherapie.
Mhm.
So wird sie in Deutschland allerdings nicht verwendet. Die meisten Menschen, auch die zu uns ins Medikum kommen, die wollen die Spritze und die wollen keine Ernährungsberatung dazu, weil sie wollen die Spritze die Arbeit machen lassen, ne? Dann sind wir natürlich sehr schnell bei einer Dauerverordnung.
Mhm.
Und eine Dauerverordnung in hoher Dosierung für die Abnehmspritze, das bedeutet natürlich auch, sich mögliche Nebenwirkungen einzuhandeln.
Ja.
Und da haben wir derzeit bekannt an die 20 Nebenwirkungen, worunter auch eine gefährliche Augennerventzündung, die auch zur Erblindung führen kann. Um nur mal ein Beispiel zu nehmen, demgegenüber stehen über 40 positive Effekte, das kann man auch sagen, Niere, Herz, alles profitiert, auch die Entzündlichkeit. Natürlich nimmt das Gewicht ab und Diabetes wird besser, auch die Blutfette und der Blutdruck. Das ist ganz klar, das ist die positive Seite.
Ja.
Aber wenn wir die Abnehmspritze nicht flankierend mit einer Ernährungsberatung starten, dann bekommt der Benutzer der Spritze das Gefühl, erstens, die Spritze löst das für ihn,
ja,
und er nicht. Und wenn ich mit der Ernährungsumstellung starte, zeige ich den Menschen, oh, guck mal hier, das schaffst du auch alleine, das, die 2-3 Kilo hast du schon geschafft, aber du hast jetzt so viel, dass wir dir mit der Spritze helfen.
Mhm.
Aber diese Selbstwirksamkeit, die sollte man den Menschen demonstrieren. Außerdem ermöglicht es die Kombination von Ernährungsumstellung und der Spritze eben auch nach ein paar Monaten wieder auszuschleichen.
Mhm.
Und das ist nachher am Ende nicht nur ein Kostenfaktor, sondern auch ein Faktor, der sich in Sachen Nebenwirkung auch äußert. Denn wir wissen nicht, wie 10, 20 Jahre Abnehmspritze in hoher Dosierung sich auf die Menschen auswirkt. Die Studien, die wir derzeit haben, die sind überwiegend von den Herstellern und wir haben keine Langzeitdaten. Das muss man sagen. Die Langzeitdaten, die wir haben, sind die Abnehmspritze als Diabetesmedikament, aber in wesentlich geringerer Dosierung.
Mhm.
Also, mein Fazit ist, erst die Ernährungsumstellung, und das ist auch halt wichtig, dass alle im Gesundheitswesen das wissen und auch darauf hinarbeiten. Und dann die Abnehmspritze einschleichend. Wir sehen bei den Patienten, dass manche sie sogar umsonst bekommen, wenn sie Diabetes haben. Und das wussten sie gar nicht. Also wir testen erstmal auf Diabetes und dann haben wir sogar die Möglichkeit, eine Abnehmspritze für Diabetiker in zwar geringerer Dosierung, aber kostenlos zu verschreiben.
Verstehe, ja.
Die Chance nutzen die Menschen nicht. Dann haben sie vielleicht einen Diabetes gehabt, kaufen jetzt die Abnehmspritze, dann geht der Diabetes weg und keiner hat es gewusst. Ja,
ja. Ja.
Und dann ist es enorm wichtig, das ist total wichtig, dass die Menschen nicht, wenn sie ihr Ziel erreicht haben, die Spritze abrupt absetzen.
Mhm.
Denn dann kann es zu einem Rebound führen von bis zu 160% Gewichtszunahme. Deshalb langsam ausschleichen und dafür braucht es immer Profibegleitung. Wir haben leider nur an die 100 Schwerpunktpraxen Ernährungsmedizin in Deutschland.
Mhm.
Und da gibt es also nicht genug Betreuungsmöglichkeiten. Aber diese Betreuung, die Ernährungsberatung in der Schwerpunktpraxis, und das wissen viele Menschen auch nicht, die ist eine Kassenleistung. Die Kassen zahlen bis zu 100% dieser Ernährungsberatung.
Ja.
Und das ist auch wichtig halt für die Apotheken, das auch den Kunden mitzugeben.
Mhm.
Und es gibt noch eben eine neue Möglichkeit, wer also jetzt weiter weg von diesen 100 Zentren lebt, der hat die Möglichkeit, auch die MyFoodDoctor-App herunterzuladen. Das ist eine Ernährungstherapie-App, die eine Analyse macht, Coaching und quasi genauso arbeitet, wie wir bei den NDR-Ernährungsdocs,
ja,
und auch genau wie bei uns im Zentrum. Und man kriegt dann, wenn man auch diesen Kurs absolviert hat, der in der App ist, dann kriegt man das Geld bis zu 100% von der gesetzlichen Krankenkasse rückerstattet. Und das ist natürlich auch für Menschen, die wenig Geld haben, eine super Belohnung. Und wichtig ist auch, dass diese App ja auch noch einen umfangreichen Kurs enthält. Man wird also quasi auch zum Profi. Also mindestens eine begleitende Ernährungstherapie in einer Schwerpunktpraxis Ernährungsmedizin. Da gibt es die Adressen unter www.bdem.de, also Bund Deutscher Ernährungsmediziner. Mhm. Oder sich die MyFoodDoctor-App herunterladen und dann das Geld von der Kasse zurückbekommen.
Genau, also was, glaube ich, auch sehr wichtig ist in dem Zusammenhang, ist eben dieses Ausschleichen der Abnehmspritze. Da habe ich jetzt auf den sozialen Medien schon das ein oder andere Mal mitbekommen, dass Frauen, die darüber berichten, wie sie super abgenommen haben, regelrecht Angst davor haben, diese Spritze auszuschleichen, weil sie so Panik haben, sie nehmen dann wieder zu. Und das stützt genau das, was Sie gesagt haben, dass einfach der wesentliche Faktor ist die Ernährungsumstellung und die Unterstützung dabei.
Genau, diese Absetzangst ist ja unbegründet, wenn man eine Ernährungstherapie begleitend macht. Aber die Angst ist begründet,
ja,
völlig begründet, wenn man tatsächlich keine Ernährungstherapie hat. Und dann muss man sagen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, gerade besonders, wenn man es abrupt absetzt. Ja, da ist es ein guter Punkt.
Genau. Wie ist das jetzt, wenn Sie sagen sollten, die wichtigsten Maßnahmen, die Apothekenteams ihren Kunden mitgeben könnten, damit die wirklich auch lange durchhalten, denn auch so eine Ernährungsumstellung durchzuhalten ist ja nicht so einfach, und damit das Bauchfett auch eben wirklich schmilzt, ja. Was würden Sie da sagen?
Ja, also allererstes keine Diäten machen. Also wenn Patienten kommen, wenn Kunden kommen in die Apotheke, wollen abnehmen, machen XY-Diät von Influencer XY. Das, was die Influencer, wenn sie nicht vom Fach sind, berichten, das ist zu 90% häufig falsch. Das haben australische Studien ergeben, aber es gibt auch in anderen Ländern Studien, die immer wieder zum gleichen Ergebnis kommen. Also erstens keine Diäten, dann vor einer Maßnahme eine Analyse machen. Also einmal aufschreiben, was esse ich denn?
Ja.
Bin ich der Snacking-Typ? Esse ich mehr als dreimal am Tag? Dann hat man ein Snacking-Problem. Habe ich mehr als 50 Gramm Zucker am Tag? Dann ist das mein Problem.
Mhm.
Habe ich weniger als 500 Gramm Gemüse am Tag? Ist das auch ein Problem? Das sind aber schon Probleme, die haben häufig viele gemeinsam.
Ja.
Also die haben ein Zuckerproblem, die haben ein Snacking-Problem, die haben ein Gemüsemangelproblem. Und habe ich unheimlich viele hochverarbeitete Lebensmittel, die also wirklich ein Quell sind von viel Übergewicht, dann bitte nicht den Patienten empfehlen, alles auf einmal zu ändern, sondern in kleinen Schritten. Das ist in der Stanford University als Tiny Habits gut untersucht worden. Wenn man Verhalten verändern will, immer nur kleine Schritte.
Ja.
Das heißt, wenn ich jetzt festgestellt habe in meiner Analyse, dass ich ein Zuckerproblem habe und ein Gemüseproblem und Snacking und dass ich zu wenig Ballaststoffe esse und so weiter, dann nicht alles auf einmal machen, sondern sich eins raussuchen, was am wenigsten wehtut und daran 1-2 Monate arbeiten. Dann wird man sehen, dass man schon etwas bewirkt hat. Wenn das sitzt, geht's zum nächsten Problem über. Und wer das also so schriftlich machen will, so eine kleine Analyse, wir haben auch ein Buch, ein Tagebuch veröffentlicht bei Gräfe und Unzer, da kann man ausfüllen und dann gibt es auch Möglichkeiten der Analyse, wird man unterstützt, wie man das analysiert. oder aber auch im Buch Schlank mit System, auch bei Gräfe und uns. Das ist eine richtige Anleitung. Ja. Also so wie wir auch hier im Medikum Hamburg arbeiten. Oder aber man macht das dann gleich digital mit der MyFoodDoctor-App, die stützt das natürlich auch und coacht gleichzeitig. Also wichtig ist ein Tagebuch, eine Analyse machen. Mhm. Was ist denn mein Problem? Denn die Menschen machen nicht alle das Gleiche falsch, sondern jeder hat so seine eigenen besonderen Fehler und vor allen Dingen ist nicht jeder bereit, in dem gleichen Maße die Fehler zu bereinigen. Und deshalb ist es enorm wichtig, immer zu gucken, welche Fehler mache ich und welche tun mir am wenigsten weh, wenn ich sie bereinige. Und das ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Also der Weg ist immer individuell. Und wenn wir speziell das Bauchfett anziehen, dann sollte man auch noch hochverarbeitete Lebensmittel drastisch reduzieren, weil diese Glukosemischungen in den hochverarbeiteten Lebensmitteln mit Geschmacksverstärkern, mit dem Mangel an Ballaststoffen in solchen Produkten und schlechten Fetten, das ist ganz besonders wichtig, die führen besonders stark zu einer Anreicherung des Bauchfettgewebes. Und damit ist man dann auf der richtigen Seite. Aber halt die Maßnahmen, wenn man das nochmal wichtig in der Wichtigkeit sortiert, dann ist es ausreichende Gemüsemenge, 500 Gramm, ausreichende Ballaststoffmenge, über 30 Gramm am Tag und unter 50 Gramm Zucker bleiben und das Drei-Mahlzeiten-Prinzip. Das sind die wichtigsten Maßnahmen für die allermeisten. Und das sollte am Ende dabei rauskommen, dass man all das auch einhält. Und hier ist es wichtig, die Deutschen liegen bei 20 Gramm Ballaststoffen. Wir sollten über 30 liegen. Naturvölker liegen bei 50 Gramm Ballaststoffen.
Okay, ja,
also das ist ein wichtiger Hebel, weil er fördert die Sättigung, er vermindert das Bauchfett, vermindert die Alterung, vermindert Entzündlichkeit, senkt Blutfettwerte. Also das ist ein ganz wichtiger Baustein, den viele gar nicht so richtig auf der Liste haben.
Ist ja auch derzeit sehr, sehr angesagt, auf die Ballaststoffe zu fokussieren.
Genau, als Fibermaxing. Genau. Ja, da ist das auch als singuläre Maßnahme derzeit hip.
Dann meine letzte Frage. Wie halten Sie sich schlank? Sind Sie einfach auch genetisch begünstigt oder müssen Sie auch aufpassen, was das Bauchfett angeht?
Ja, also ich bin genetisch schon ein bisschen begünstigt. Allerdings, wenn ich doch mal mehr Zucker esse in Krisenphasen, auch mal mehr Schokolade oder Marzipan mal, dann merke ich schon, dann nimmt das Bauchfett schon ein bisschen zu. Allerdings dadurch, dass ich eine sehr stressige und sitzende Tätigkeit habe, eben auch viel, mache ich regelmäßig Sport, 4-5 Mal die Woche versuche ich anzupeilen, im Sommer noch ein bisschen mehr. Das ist für mich einfach ein Ausgleich, ich schlafe besser. Naja, und ab 50 muss auch Kraftsport dazu, einfach wegen dem Muskelabbau. Und wenn ich das predige, dann muss ich das auch selber machen.
Genau, sonst käme das nicht so ganz gut rüber, glaube ich.
Ja, richtig.
Ja, super, Herr Riedel, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen. Das war sehr interessant und hoffe, wir sprechen uns bald wieder.
Ja, gern. Schönen Tag noch, Frau Weihe.
Tschüss.
Vielen Dank. Tschüss.
PZ nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.